Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 453 des Computer Club 2. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, über jeden, der zuhört, über jede, die zuhört. Und ich denke, dass auch heute wieder Themen angesprochen werden, die ja von allgemeinem Interesse sind und auch interessant sind, weil ich möchte einen Blick in die Vergangenheit tun, ich möchte einen Blick in die Zukunft tun und auch über aktuelle Dinge etwas erzählen. Fangen wir einfach an mit den Themen. Auch dieses Jahr wieder trifft sich der Chaos Computer Club zu seinem schon legendären Kongress, dem 31C3. Und auch dieses Jahr wieder gibt es etwas, naja, Aufreger, Überwachung und so weiter. Aber man tut ja etwas dagegen. Es geht grundsätzlich eigentlich um eine App von Security Research Labs, die für Android-Geräte geprogrammiert worden ist und veröffentlicht wurde, damit man mit dem eigenen Telefon erkennen kann, ob irgendwelche Angriffe darauf erfolgen. Irgendwelche Angriffe? Naja, es gibt ja nun jede Menge Angriffe auf unsere modernen Kommunikationsgeräte und am wichtigsten ist es wahrscheinlich, dass wir nicht abgehört werden, denn wir haben ein Recht darauf, nicht abgehört zu werden. Na gut, werden die einen oder anderen sagen, das Mobilfunknetz ist ja verschlüsselt. Ja, das ist wohl wahr. Aber zum Beispiel die Schweinereien mit dem IMSI-Catcher. Das sind Geräte, die werden speziell nur zu dem Zweck hergestellt, dass sie gegenüber den Mobilfunktelefonen so tun, als seien sie eine Basisstation und gegenüber der Basisstation so, als seien sie ein Mobilfunktelefon. Das ist also so der typische Man-in-the-Middle-Angriff. Und jetzt passiert Folgendes. Nachdem sich mein Telefon an diesen IMSI-Catcher angemeldet hat, weil der so tut, als sei er die nächste Basisstation, dann sagt ihm diese scheinbare Basisstation, diese staatlich legitimierte Schweinereistation, möchte ich mal sagen, schalt mal deine Verschlüsselung aus, brauchen wir hier nicht. So, und dann macht dieses dumme Telefon das natürlich und damit ist unverschlüsselt alles das, was ich meinem Telefon erzähle und natürlich auch, was von dem Gegenüber kommt, hörbar, mithörbar, aufzeichnbar und natürlich auswertbar. Ist ein bisschen platt ausgedrückt jetzt, aber ich wollte es einfach mal so herausarbeiten, wie es im Prinzip funktioniert. So, jetzt diese App Snoop Snitch genannt, kann ich auf mein Telefon installieren. Jetzt werden wahrscheinlich viele schreien Hurra und fangen gleich an damit. Aber Vorsicht! Erstens, es geht nur auf neueren Mobiltelefonen. Also man sollte schon Android 4.1 drauf haben. Darunter geht es nicht. Dann müsste man einen Qualcomm-Chipsatz drin haben, damit es funktioniert. Und zum Beispiel CyanogenMod funktioniert in der Regel gar nicht. Es gibt wohl einige Anwender, die gesagt haben, sie hätten es hinbekommen, aber nicht so viele. Auf Samsung S3, S4, S5 und das waren sie eigentlich, funktioniert es auch nicht, auch auf diesen Exynos nicht. Und dem Nexus 5 und dem Fairphone funktioniert diese App auch nicht. Womit es wohl relativ problemlos möglich ist, ist das Samsung S3 Neo und S5, das LG G2 und das Sony Xperia Z1 und von Motorola noch, das Moto E. Damit soll es wohl am einfachsten funktionieren. Aber auch die Installation ist nicht so ganz trivial, denn dazu muss ich Root-Rechte haben. Und ich sollte wissen, was ich tue. Wenn es dann aber gelungen ist, man sollte also vorher immer noch mal im Internet lesen, in Foren lesen, mit anderen Benutzern darüber sprechen, die es möglicherweise schon gemacht haben. Also nicht einfach im stillen Kämmerlein anfangen, wenn man nicht die große Ahnung hat, sondern erstmal in der im sozialen Umfeld mal gucken, wer kann es, wer hat es schon, wie geht es, was haben sie für Erfahrungen gemacht. Aber was geschieht nun? Diese IMSI-Catcher, diese IMSI, das heißt, glaube ich, International Mobile Subscribe Identity, das sind die Geräte, die, wie ich schon sagte, speziell dafür hergestellt werden, dass man Mobiltelefone abhören kann. Die werden auch fleißig benutzt. Also in Deutschland sind wohl im ersten Halbjahr 2014 mehr als 100 Fälle bekannt geworden, wo diese Geräte zum Einsatz kamen. Auch in Norwegen sind sie bekannt geworden. Die machen also auch so Schweinereien. Habe ich denen gar nicht zugetraut. Damit kann man also jede Menge Sachen auslesen aus dem Telefon. Auch die, naja, man könnte fast sagen, Seriennummer des Telefones. Die, vielleicht kennen Sie das und haben schon mal gehört, die IMEI, das ist die International Mobile Station Equipment Identity, damit ist das Telefon als solches eindeutig identifizierbar. Ursprünglich ist es wohl mal dazu geschaffen worden, dass man auch gestohlene Telefone wiederfindet, aber war wohl nicht im Interesse derer, die die Telefone herstellen, denn wer ein Telefon weggenommen bekommt, der kauft sich ein neues und ist ja auch eine schöne Sache. So, und dann kommt noch etwas dazu. Diese stillen SMS, die versendet werden, zum Orten und Ähnlichen und zum Teil auch bei einigen Telefonen immer noch zum Fernsteuern, auch die werden erkannt von dieser App. Wenn es also möglich ist, sollte man sie installieren, denn damit kann man so ein klein wenig herausbekommen, was passiert, wer im Moment gerade versucht, bei mir zuzugreifen und vor allen Dingen, welche Netze das auch ermöglichen, darauf zuzugreifen. Und hier ist wohl ein großer Unterschied zu erkennen in den einzelnen Netzen, dass einige relativ sicher sind gegenüber diesen SS7-Angriffen, andere aber ja seit Jahren eben vollkommen unsicher daher trödeln. Aber da kann ich nicht so genau etwas dazu sagen, das konnte ich nicht ausprobieren. Man sagt zwar, dass das O2-Netz schon seit Jahren das unsicherste Netz ist, wie gesagt, ich blabber es einfach nach, und dass E-Plus wohl immer noch so auf dem ersten Platz in puncto Sicherheit ist. Aber sicher ist, dass keins sicher ist. Schauen Sie sich diese App mal an und gucken mal, ob Sie sich zutrauen, die zu installieren. Sinnvoll ist es, auch wenn die Anzahl der Geräte, auf denen sie im Moment läuft, noch klein ist. Aber der Hersteller bittet dann, wenn sie installiert ist, dass die Daten und Erfahrungen übertragen werden zu ihm, so dass er dann weiterentwickeln kann und eventuell auch für andere Betriebssysteme diese Antispionage-Lösung kostenlos zur Verfügung stellen kann. Jahresende. Das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen. Da kommt etwas auf uns zu. Naja, nicht nur am Jahresende. Es kommt darauf an, wann das Geschäftsjahr endet. Und zwar die Inventur. Das ist gesetzlich gefordert, dass man einfach zählt, wie viel Sachen habe ich denn im Lager, im Laden, überall rumliegen. Der Wert muss ermittelt werden und der geht dann mit in die Bilanz ein und so weiter und so weiter. Aber Inventur ist natürlich etwas, da macht normalerweise ein Laden zu und dann müssen alle nicht Geld verdienen, arbeiten, sondern einfach nur rumlaufen und zählen und aufschreiben und zusammenfügen und so weiter. Nervig, lästig, unproduktiv. Da hat sich das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, IML, die sitzen in Dortmund, Gedanken darüber gemacht. Und zwar hat man ja mal überlegt, was könnte man denn machen? Und die Gruppe um Marco Freund Und das ist ein Diplomlogistiker, was auch sonst. Die haben da folgende Vorstellung entwickelt. Dass man sollte heute in diesen modernen Lagerstätten, die man hat, möglicherweise eine andere Art der Inventur durchführen können, die weder Arbeitsleistung noch Stillstand benötigt. Und zwar mit Fluggeräten. Die Lager sind riesengroß. Wenn Sie erstmal gesehen haben, wie hoch die sind und wie lang, manchmal hunderte Meter lang die Gänge. So, und wenn man da Multikopter reinschickt, die mit entsprechenden Sensoren ausgestattet sind, sodass sie also die RFID-Kennungen der eingelagerten Waren auslesen können, und dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Nun kommt aber dazu, dass ein solches System, so wie der Marco Freund sich das vorstellt, relativ autark arbeiten soll. Das heißt, es hat so viele Möglichkeiten, sich zu orientieren, dass es ein Lager selbst erkunden kann, selbst einen Plan aufstellt, selbst erkennt, was wo gelagert ist, und das nicht nur im Lager, sondern auch in Freibereichen. Wenn ich mir überlege, dass da zum Beispiel Firmen auch Freilager haben, zum Beispiel Betonfirmen, die allen möglichen Kram aus Beton, Steine, Elsteine, was weiß ich, was die alles haben, das muss ja auch irgendwie erfasst werden. Und überall da, wo ein Barcode drauf ist oder ein RFID-Chip oder irgendetwas anderes, kann das natürlich maschinell gemacht werden. Man muss es zwar zu einem Stichtag machen, sagt der Gesetzgeber, nur bei Inventuren stellt sich dann immer wieder heraus, dass man Fehlmengen hat. Das kann sein, dass da irgendein jemand mit klebrigen Händen die Ursache ist, oder es kann natürlich auch sein, dass einfach irgendwelche Dinge zu Bruch gegangen sind oder gar nicht so viel geliefert wurden, wie eigentlich auf der Verpackung stand oder was auch immer. Diese Fehlbestände müssen dann abgeschrieben werden, aber wenn man sowas im Laufe des Jahres überwacht, dann hat man natürlich auch andere Vorteile. Stellen Sie sich vor, da sind in irgendeinem Karton oder irgendwo Sachen drin und eingelagert worden und da ist gar nicht so viel oder das drin, was außen drauf steht. Dann gibt es irgendwann Situationen, dass man die Ware nicht mehr liefern kann. Das ist für einen selbst nicht gut, das ist für die Kunden nicht gut. Also eine kontinuierliche, automatische Überwachung des eigenen Lagers hat jede Menge Vorteile. Das geht natürlich nicht mit M4-Schrauben oder Muttern, dass so ein Quadrocopter dann anhält und diese Dinger zählt. Hier geht es erstmal um Gebinde, um größere Verpackungen, wo auch ganz klar ist, wie viel da drin ist. Und wenn die aufgerissen sind, dann muss wahrscheinlich immer noch ein Mensch daran und muss anfangen zu zählen. Aber es gibt ja nur noch genügend andere Bereiche, wo man große Teile hat und riesige Lagerflächen überwachen muss. Die Probleme muss man natürlich auch sehen. Das ist gar nicht so trivial. Auch wenn ich in solchen Hochregallager mit einem Quadrocopter fliege, gelten hier die Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes samt Luftverordnung. Nicht nur im Freien, da sowieso. Und da hat man immer noch so einen, naja, ein bisschen rechtsfreien Raum. Ja, darf man da fliegen? Was ist, dürfen da Leute mit drin rumlaufen? Was passiert, wenn so ein Teil runterfällt? Und so Teile fallen ja nun ab und zu und manchmal runter. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall wird dieses Projekt gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und die haben auch erkannt, dass hier Rechtssicherheit geschaffen werden muss, und haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die in diese Richtung etwas unternehmen sollen. Dazu kommt, dass bereits, ich glaube 2010, die juristische Fakultät der Universität Würzburg eine Forschungsstelle für Roboterrecht eingerichtet hat. Es ist ja gar nicht so einfach. Immer dann, wenn eine Maschine irgendeinen Schaden verursacht, dann zu sagen, Durfte die Maschine überhaupt eingesetzt werden? Konnte die in dem zugewiesenen Bereich autark agieren oder war das illegal? Wer kommt für den Schaden auf? In welcher Höhe? Wenn ich also jetzt, was weiß ich, mit dem Gabelstab durch die Halle rausche, sehe eine Maschine, fahrt ja hinten drauf, wer ist schuld? Die Maschine, weil sie nicht zur Seite gehüpft ist, weil ich als Mensch kam, oder ich, weil ich vorsätzlich oder sonst was. Gibt unheimlich viele Probleme, wenn man überlegt, dass selbstfahrende Autos ja irgendwann kommen, da haben wir diese Probleme natürlich auch. Das ist also eine riesige Geschichte. Auf jeden Fall interessant. Es könnte also durchaus sein, dass irgendwann in den nächsten Jahren schon die ersten Fortschritte da sind. Man muss ja erstmal fliegen, man muss ja erstmal kartografieren, eine solche Lagerstätte. Man muss ja diese ganzen Probleme im Detail erstmal klären. Im Moment sammelt man ja erstmal die Anforderungen, die gestellt werden und die Umweltanforderungen, die zu lösen sind. Und dann sehen wir mal weiter, was passiert. Auf jeden Fall, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das BMWI, fördert dieses Projekt. Man hat wohl erkannt, dass da ein riesiges Potenzial dahinter steht. Weil wir gerade bei Maschinen waren, Google hat ja im Dezember sein selbstfahrendes Auto vorgestellt. Auto. Naja, gut, das Projekt als solches ist ja wahnsinnig interessant, aber das Ding sieht eher aus wie die Wiederauferstehung von Isettas Kabinenroller oder sowas, dieses Messerschmitt-Teil, ist so eine kleine Knutschkugel, hat obendrauf einen Knubbel wie ein Polizeiauto. Da sind aber diese Sensoren drin, die kontinuierlich um das Fahrzeug herum alles abtasten, was es abzutasten gibt. Und wer sich das mal angesehen hat im Internet, ist also ein Zweisitzer. Ich würde in der Breite da sicherlich vorn reinpassen, aber zwei Schmale müssten auch noch passen können. Aber wer sich das mal angesehen hat, das Ding hatte ja keine Bremse, keine Außenspiegel, keinen Lenker, kein Nix, kein gar nichts. Da es aber jetzt wirklich fahren soll, in die Freiheit entlassen werden soll, und immer noch, was ich auch für richtig halte, ein Mensch da drin sitzen soll, der aufpassen soll, dass die Maschine alles richtig macht, da hat man eben diese Bedienelemente für den Menschen wieder eingebaut. Und naja, jetzt schaut man erstmal. Ursprünglich war ja die Idee von Google, das muss man sich vorstellen, die leben in irgendeiner eigenen Welt, in einer, ja nicht selbstgerechten, aber selbstzufriedenen und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. In einer Welt, wo sie sagen, das, was wir von der Umwelt aufgenommen haben, mit Street View und ähnlichen Sachen, das reicht. Wir wollten das Auto nur in unserer virtuellen Umwelt in Kalifornien fahren lassen und wollten sagen, so, jetzt haben wir es getestet, fertig. Da haben die Behörden gesagt, nee, also Kinders, so wohl nicht. Wenn ihr die Dinger zugelassen haben wollt, dann bitteschön, auf die Straße damit, dann kriegt ihr Sondergenehmigung, aber lasst ihn nicht in euren Computern rumfahren und sagt hinterher, alles super gut und jetzt bin ich fertig. Also, reale Tests müssen also sein, das ist die Vorschrift, auch das, denke ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt sollen also nächstes Jahr die Prototypen über die Straßen von Nordkalifornien fahren, da wo, naja, die Gegend nicht so sehr dicht besiedelt ist, da will man eben anfangen. Wenn man aber jetzt denkt, irgendwann können wir Google-Autos kaufen, so ist es nicht gemeint. Google selbst sagt ganz klar, wir wollen gar kein Autohersteller werden. Wir suchen eigentlich jemanden, der unsere Technologie in seine Autos einbaut oder ein neues Auto da drum herum baut. Ist auch besser so, denn die Knutschkugel hätte sowieso keinen Erfolg. Ja, da wollen wir mal abwarten, was geschieht. Da gibt es noch eine Menge Probleme zu lösen. Technologisch ein sehr, sehr schwieriges Problem, ein Auto sich selbst orientieren zu lassen, selbst entscheiden. Alles, was da drin steckt, ich glaube, eine andere Firma als Google hätte es gar nicht gekonnt, denn dieser Technologiekonzern hat nicht nur das Know-how, sondern auch das Geld, ein solches Projekt zu bringen. Und irgendwann haben wir die Autos, die selbst fahren. Ich freue mich drauf. Nur, die sollten dann nicht mit Google verheiratet sein, sondern sollten wirklich selbstständig fahren. Eine Sache hat mich sehr fasziniert. Die Forscher an der Universität von Pittsburgh haben Berichte veröffentlicht, dass es ihnen gelungen ist, durch Gedankensteuerung eine Prothese, einen künstlichen Arm zu steuern. Naja, vielleicht werden Sie jetzt sagen, habe ich auch am Anfang gedacht, gibt es ja schon lange irgendwo, kriegen irgendwo die Leute, denen durch Unfall oder sonst wie Gliedmaßen abgenommen werden mussten oder die verloren haben, irgendwas daran montiert und steuern das dann über Nervenimpulse. Genau das ist hier nicht der Fall, sondern hier hat man ein Netz in das Gehirn dieser Menschen einoperiert. Das sind also ja, so spezielle Gitterstrukturen aus Elektroden, und zwar in dem Bereich des linken motorischen Kortex, der die Kontrolle über den rechten Arm zum Beispiel hat, von einer Frau, die den Arm verloren hat, 2003 schon, und vom Hals ab gelähmt war. So, und jetzt musste nach einer Trainingszeit, denn sowohl die Frau wie auch der Arm mussten trainiert werden. Der ist selbstlernend, der Arm, und der bekommt jetzt Signale aus dem Gehirn über dieses Sensornetz. Das Netz hat 96 Kontaktpunkte und dann wird über die Logik, über die recht komplexe Rechenvorgänge, das umgerechnet in Steuersignale für den Arm, und da muss natürlich eine Anpassung sein, welcher Gedanke, welches elektrische Potenzial, welche Steuerung, welche Bewegung auslösen soll. Das ist also nicht so einfach, aber die Videos, die man dazu sehen kann, ist diese Frau also durchaus in der Lage, nach kurzer Trainingszeit sehr komplexe Bewegungen und sehr feinfühlige Bewegungen allein durch Denken an diese Prothese zu übermitteln und damit wieder am Leben teilzunehmen. Denn das ist bisher auf diese Art und Weise noch nicht gelungen. Also ich finde es großartig, dass Technik hier so nutzbringend eingesetzt wird. Oft genug findet man es im militärischen Bereich, aber das hier ist eigentlich eine schöne Sache. Wenn so etwas irgendwann einmal serienreif ist und auch wirklich zum Einsatz kommt, dann wird es für viele Menschen sicherlich eine Erweiterung und eine Verbesserung ihrer Lebenssituation geben. So, noch mal einen Blick zurück. Nein, keine Angst, kein Jahresrückblick. Davon gibt es ja genug. Ich will viel weiter zurückblicken. Ich hatte Kontakt mit Professor Dr. Horst Zuse, Sohn von Konrad Zuse, der ja allgemein als der Erfinder des Computers mittlerweile bekannt ist, weltweit bekannt ist, und das auch zu Recht. Der erste Computer, der lauffähig war, das war die Z3, und Konrad Zuse hat ihn am 12. Mai 1941 den Wissenschaftlern in seiner Werkstatt in Berlin, war das in Berlin-Kreuzberg, vorgestellt und gezeigt, dass diese Maschine laufen kann. Leider wurde sie dann 1943 am 21. Dezember bei einem Bombenangriff zerstört. Übrigens, Horst Zuse hat diese Maschine wieder aufgebaut. Nicht im Originalzustand, sondern natürlich mit modernen Bauteilen, denn damals, Konrad Zuse hat alte und teilweise selbst umgewickelte Relais aus Telefonanlagen und Drehwähler und ähnliches verwendet. Ist heute kaum mehr zu beschaffen, so etwas, und das nachzubauen ist viel zu kompliziert. Aber von der Funktionsweise hat Horst Zuse sie 1:1 identisch nachgebaut. Warum erzähle ich das? Ich wollte mal darauf zurückblicken, wie es denn angefangen hat. Was hat denn diese Z3 wirklich geleistet? Das haben wir heute schon vergessen. Obwohl es ja noch gar nicht so lange her ist. Ein paar und 70 Jahre, sie wird nächstes Jahr übernächstes Jahr 75 Jahre, diese allererste Z3. Und gucken wir doch einfach mal. Also die Zeit, die damals Konrad Zuse gebraucht hat, um sie zu bauen, das waren 4 Jahre, von 1939 bis 1941. Und danach lief sie, war voll funktionsfähig. Und dann müssen wir jetzt mal so ein bisschen reingucken. Ich habe schon gesagt, es sind Relais drin gewesen, Zeitschalter, Schrittschaltwerke und so weiter. Es waren 1600 Relais circa, so ganz genau, weiß man es heute nicht mehr, die dort zusammengeschaltet werden mussten, gearbeitet haben. Diese Maschine hatte 64 Worte zu jeweils 22 Bit. Die waren über ein Wählwerk adressierbar. Das waren etwa 120 Relais, über die adressierbar waren. Die Kapazität je Speicherschrank, und das waren große Schränke, also ich glaube um die 2 Meter hoch etwa, die stehen im HNF als Modell, als Nachbau, da kann man sich die ansehen. Die Speicherschränke hatten eine Speicherkapazität von 768 Bit. Bit. Nicht Byte, nicht Megabyte, nicht Gigabyte, nicht Terabyte, Bit. 768 Bit. Und das Rechenwerk bestand aus 600 Relais und 9 Schrittschaltern und 50 Zeitschaltern etwa. An Rechenoperationen konnte diese Maschine Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und die Quadratwurzel konnte sie ziehen. Ja, das Programm selbst wurde auf einen Film, Kinofilm, Standardfilm, 35 mm Film abgelegt und auch eingelesen. So, und dann hatte sie 2 Modi, in denen sie arbeiten konnte. Einmal binäre, ganzzahlige Darstellungen und binäre Gleitkommazahlen. Das war also umschaltbar, 14-Bit Mantisse und 7-Bit Exponent und 1-Bit Vorzeichen. Ja, die Konsole, na, das war ein Gerät, da konnte man 4 Ziffern für die Mantisse, 8 Ziffern für die Exponenten, minus 8 bis plus 8 und 60 Tasten, die waren so unter der Klappe, die konnte man anheben, zur genaueren Steuerung aller Komponenten eingeben, bis auf das einzelne Bit herunter. Zuletzt möchte ich noch etwas über die Rechengeschwindigkeit sagen. Die Taktfrequenz der Z3 lag bei etwa 5 Hertz. Hertz. Keine Giga, keine Mega. Hertz. Eine Addition hat etwa 0,8 Sekunden gedauert. Eine Multiplikation 3 Sekunden. Man kann sich vorstellen, bei diesen Daten, dass man damit nicht viel reißen konnte, auf Deutsch gesagt. Und dennoch, ohne diese Maschine gäbe es unsere heutigen Computer in ja aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich nicht. Und was bedeutet eigentlich dieser Pionier, dieser Konrad Zuse? Das kann man gar nicht häufig genug sagen. Und wenn Sie sich mal damit beschäftigen sollten, was er alles gemacht und geleistet hat. Allein seine Programmiersprache, die er entwickelt hat, Plankalkül, wenn Sie sich das mal zu Gemüte führen, erst vor noch nicht mal 10 Jahren war man in der Lage, die als Emulation auf heutigen Rechnern laufen zu lassen. Das war alles mehr als genial. Also, nur mal so ein kleiner Rückblick am Jahresende, denn wir haben ja am Mittwoch Silvester. Und das möchte ich auch dazu benutzen, um mich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie das ganze Jahr mit uns ausgehalten haben. Wir werden auch nächstes Jahr wieder interessante Themen haben, auch nächstes Jahr wieder 52 Audios produzieren. Und ich denke, wenn Sie vielleicht mal bei uns in den Shop schauen, auch wenn Weihnachtspause ist, aber eventuell helfen Sie uns und unterstützen uns mit einer kleinen Spende oder indem Sie Artikel bei uns aus dem Shop kaufen. Ich wünsche Ihnen für das nächste Jahr oder erstmal jetzt einen guten Rutsch und für das nächste Jahr alles erdenklich Gute im Namen des gesamten CC2-Teams. Viel Glück, viel Gesundheit und bleiben Sie uns gewogen. Und tschüss.